Wir wollen ein bisschen über Theater, über Filme, über andere Länder reden. Das mit jemandem, der da sehr bewandert ist, der kulturell auch sehr bewandert ist, der ja jahrzehntelang für verschiedene Medien kulturell tätig war. Die Rede ist von Henrik Goldberg, in Erfurt geboren, war zwischendurch eine Zeit lang auch in Berlin in den 80er Jahren. Seit mehreren Jahrzehnten lebt er wieder in Erfurt, arbeitet in Erfurt. Ehemaliger Kulturredakteur der Thüringer Allgemeine, seit ein paar Jahren aber schon im Ruhestand, ist aber immer noch gelegentlicher Theaterkritiker und Kolumnist natürlich. Und jetzt begrüße ich ihn erstmal. Hallo.
Hallo. Freue mich.
Ich freue mich auch und wir duzen uns, um das gleich transparent zu machen, denn das ist immer das, was wir bei Weiterbildung weitergeben. Normalerweise sollte man Gesprächspartner eher siezen, weil gerade im politischen Bereich die Distanz erhalten bleibt. Wir haben aber gesagt, okay, wir duzen uns jetzt auch in dieser öffentlichen Situation, also nicht nur privat duzen und dann öffentlich hier in der Gesprächssituation siezen, und haben uns zudem überlegt, dass bei kulturellen Themen, und der Schwerpunkt dieses Gesprächs liegt auf Kultur, dass du auch okay ist. Aber generell gefragt, verstehst du die Diskussion, einmal du, einmal sie, was besser ist?
Ja, das verstehe ich. Das ist ja bei euch etwas anderes, finde ich. Ihr seid ja auch ein, wie soll ich sagen, ein lässiger, ein hemdsärmeliger, ein entspannter Sender. Ich fände es auch ein wenig albern, einem Menschen, dem ich privat auf Duzfuß verkehre, dann sobald das Mikro an ist und Leute zuhören, ihn dann mit Sie anzusprechen. Aber ich verstehe das in gewisser Weise, sagen wir, in den großen überregionalen Medien, Hörfunk, Fernsehen, wenn ein Moderator, eine Moderatorin dort mit einem Politiker spricht, dem dann womöglich auch, was ja ihr Job ist, polemische, harte Fragen stellt, und wenn die beiden duzen, sich einander du sagen, da entsteht sicherlich so ein Gefühl von Nähe, von Distanzlosigkeit, das nicht immer angebracht ist. Aber ich denke, das wird nicht unser Problem sein.
Das wird nicht unser Problem sein, das können wir sagen, weil wir eben auch über Themen sprechen, wo man sagen kann, okay, da darf man sich sowieso auch duzen, öffentlich. Und ich weiß noch, Michel Friedmann ist den Zwischenweg gegangen, also als einen Vertreter, der hat zum Beispiel dann gesagt, dass er dann in der Sendung die Politiker mal hart rangegangen ist, gesiezt hat, und oft, wenn die von der CDU waren zumindest, die kannte er ja, hat er sie danach wiederum geduzt. Mhm. Aber das ist natürlich dann immer so, wenn es dann der Zuschauer in dem Fall mitbekommt, dann sind wir wieder beim Thema Glaubwürdigkeit.
Dann, und dann hat das auch etwas von Schauspielerei, von Darstellung, und tangiert tatsächlich die Glaubwürdigkeit. Das ist was anderes, wenn zum Beispiel jemand wie Thomas Gottschalk auf seiner Couch in, wie heißt die Sendung?
Wetten, die Älteren genau. Werden sich erinnern, ja. Das war so eine Unterhaltungssendung.
Unter uns Älteren, wenn ich das mal so vereinnahmt sagen darf, der hat natürlich Gott und die Welt und alle möglichen Prominenten geduzt, aber das war einfach eine ganz andere Ebene. Da ging es auch nicht um knallharte Politik, sondern das war einfach Entertainment.
Das ist ja auch was anderes. Aber übrigens, Entertainment, den Bereich hast du ja eigentlich, wir reden über Kultur, es ging um Unterhaltung, aber oder es geht um Unterhaltung, aber so diese, wenn du Interviews gemacht hast, das waren trotzdem jetzt keine leichten Interviews, so Gefälligkeitsinterviews, ne? Also das war es nicht.
Es war jedenfalls nicht der Plan, dass es solche Gefälligkeitsinterviews werden. Wobei unser einer, in dem Fall meine ich damit die Printmedien, hat es beim Interview natürlich einfacher als ihr hier im Hörfunk. Hier sage ich, was ich sage, schlimmstenfalls oder bestenfalls, je nachdem, kannst du mich ein Stück weit rausschneiden. Aber du kannst mich nicht verändern. Während bei einem Interview, das für eine Zeitung, eine Zeitschrift gemacht wird, da wird natürlich daran im Nachhinein noch gearbeitet. Das ist nicht eins zu eins das Protokoll, die Mitschrift des Gespräches, und versucht man Übergänge zu bauen. Eine Frage, die hinten kam, die wird danach vorne gezogen.
Also man dramaturgisch bereitet man das noch so ein bisschen auf. Das muss natürlich aber noch autorisiert werden, kann man sagen.
Ja, also man versucht in der Tat eine Art Dramaturgie zu bauen, dass es aussieht, sich anfühlt wie ein Gespräch. Und das ist dann insofern keine Manipulation, wenn es autorisiert wird. Und als auch der Gesprächspartner sagt, ja, okay, das bin ich, dazu stehe ich.
Da bin ich übrigens froh, wie gesagt, da wir gerade dabei sind, Unterschied Print und Radio, dass bei uns in Live-Situationen eben das Problem der Autorisierung gar nicht besteht, weil live ist live und dann gesendet. Weil ich weiß von euch, von den Printkollegen, das geht oft hin und her und manchmal erkennt man am Ende das Gespräch gar nicht wieder, so oft ist drüber redigiert worden. Ne? Das kann ja gerade bei politischen Interviews vorkommen. Also im kulturellen Bereich vielleicht weniger, kann ich mir vorstellen.
Ja, aber es gibt natürlich auch im kulturellen Bereich Interviews, die kontroverse geführt werden. Und das funktioniert dann, wenn du das am Ende den Gesprächspartner vorlegst und er sagt, ja, so können wir das machen oder das, da komme ich an dieser Stelle anders rüber, als gewollt war, als ich es gesagt habe. Dann funktioniert das. Und wenn der dann aber sagt, nein, musst du das natürlich akzeptieren.
Dann
hast du wieder, so schön heißt, mit Zitronen gehandelt.
Ja. Sagt man das so, ja? Dann habe ich mit Zitronen gehandelt. Jetzt, was auch aber dazu gehört ist, als wir uns verabredet haben, immer die Frage, ich weiß nicht, wie dir es geht, überlegst du konkret bei Einstiegsfragen oder machst du das eher so intuitiv?
Ja, für Interviews, da mache ich erstmal.
Erster Satz natürlich auch bei Texten, wenn es nicht Interviews sind, überlegt man ja auch ziemlich genau wahrscheinlich oft.
Da mache ich erstmal. Ich mache keine Interviews mehr, überhaupt nicht intuitiv. Du planst so ein Gespräch, ne, das macht ihr doch nicht, machst du doch nicht anders hier.
Das stimmt, Ich habe auch einen Zettel vor mir liegen,
Genau. Und mit so einem Zettel kam ich natürlich auch zum jedem Gesprächstermin. In der Annahme schreibt man ja die Fragen auf, dass der Gesprächspartner darauf dieses oder jenes sagen könnte. Daraufhin könnte sich vielleicht folgende Frage anschließen. Du hast also ein Gerüst, du musst aber, das ist bei euch ja live im Radio noch viel ausgeprägter, musst aber damit leben können, dass der Partner nicht das antwortet, was du erwartest und dass deine nächste Frage dann also überhaupt nichts bringt und du musst umswitchen.
Das ist die Kunst.
Ja, aber erstmal gehst du natürlich vorbereitet hin. Und wenn du das gesagt hast, die jenseits von Interviews, der erste Satz ist eigentlich das Wichtigste, finde ich. Ich finde immer, also ein Artikel in der Zeitung, der konkurriert ja um die Gunst des Lesers. Kein Mensch, wenn er denn überhaupt Zeitung liest, liest die Zeitung von der ersten Seite links oben bis zur letzten Seite rechts unten. Mhm. Er konkurriert also erstmal mit sämtlichen anderen Beiträgen, die auf dieser Seite stehen und mit sämtlichen anderen Beiträgen, die überhaupt in dieser Zeitung stehen. Also muss der erste Satz sollte möglichst etwas sein, was den Leser hineinzieht, was ihn anschreit, ihn anfleht. Lies mich. Du versäumst hier etwas, wenn du ja nicht weiterliest. Und dementsprechend der letzte Satz sollte ihm nochmal in dem Gefühl, also der wird auch sehr bewusst gebaut, in dem Gefühl bestärken, das hat sich gelohnt. Jetzt habe ich was richtig Gutes und Interessantes gelesen. Also natürlich versucht man, wenn man so einen Beruf halbwegs ernst nimmt, also bewusst mit Sprache zu arbeiten und Texte zu bauen.
Ja, im Endeffekt ist es Handwerk, was du auch sagst, am Anfang des Textes und am Ende wurde manchmal auch wie eine Rahmenhandlung. Also Klassiker ist, dass man mit einem konkreten Beispiel anfängt. Henrik Goldberg ist in seinem Garten und pflückt seine Erdbeeren und am Ende pflückst du die natürlich wieder. Ne? Also und zwischendurch sind wir bei einem ganz anderen Thema.
Das ist das, was wir liebevoll den Ringschluss nennen.
Da sind wir ja schon im Grunde ein bisschen auch in deinem Leben. Da hätte ich jetzt zum Beispiel, ich habe mir jetzt wirklich nur so ein paar Stichworte gemacht, um für die Hörerinnen und Hörer das transparent zu machen. Und eine Regel ist für mich immer, was interessiert mich ehrlich? Ne? Also ist ja manchmal auch so ein Problem, wenn man so Fragen sich ausdenkt. Das sage ich dann manchmal auch Volontären und Volontärinnen. Fragt das, was euch interessiert, nicht was ihr glaubt, dass andere denken, das sei jetzt besser. Und so bin ich jetzt auch bei dir vorgegangen, weil was mich jetzt am naheliegendsten interessiert, auch wenn du das jetzt häufiger schon, glaube ich, auch textlich schon verarbeitet hast, als wir uns verabredet haben vor 4-5 Wochen vor deinem großen runden Geburtstag, hast du gesagt, ich würde gerne kommen, aber ich bin in China. Wie war es in China? Ja, vor allem, was hast du da gemacht? Ich sehe dich da, weil du begeisterter Fahrradfahrer bist. Warst du jetzt da im Urlaub? Oder warst du da?
Ja, natürlich. Ja. Es ist ja, weil du sagst, da muss man natürlich, wenn jemand in China war, muss man erst mal erzählen. Es ist ja nicht mehr ganz so wie zu Marco Polos Zeiten. Da wusste man natürlich nichts über
das Land.
Dieses Land heute steht jeden zweiten Tag das über China in der Zeitung. Jetzt ist Putin gerade wieder dort. Naja, also das ist schon in gewisser Weise beeindruckend, dieser Gigantismus. Das führt in manchen Orten, Shanghai zum Beispiel, zu einer ganz eigenen Ästhetik. Also ob man nun diese Skyscraper, diese Riesenhäuser, nun mag oder nicht, den kann man sich schwer entziehen. Das ist, wie gesagt, in Shanghai sehr beeindruckend. Dann kamen wir, also ich war als Tourist dort mit einer Reisegruppe, dann hatten wir so eine Fahrt mit Kreuzfahrt mit so einem Schiff auf dem Yangtze gemacht, landen da am zweiten Tag in einem Ort an und da sagt der Reiseführer, der chinesische Reiseführer, das ist die größte Stadt der Welt. Ich habe ihn irritiert angeguckt, weil ich hatte den Namen noch nie gehört. Ich habe ihn auch schon wieder vergessen.
Das ist Chongqing mit 32 Millionen Einwohnern.
Das ist tatsächlich die größte Stadt der Welt. Und die ist in gewisser Weise überwältigend in ihrer gigantischen Tristesse. Das ist ja wie in Erfurt das Riedviertel. Nur dass die Häuser ein paar hundert Meter höher sind. Das ist irre. Da leben natürlich überwiegend Leute, die zwangsumgesiedelt wurden, als dort am Yangtze dieser riesen Staudamm gebaut wurde.
Wie lange hat es gedauert, ehe du hier wieder so angekommen bist? Weil gerade wenn die Länder so ganz anders sind, wie ging es damals so mit Kuba und jetzt anderen Kollegen, ging es ähnlich mit Kuba. Die kamen von Kuba zurück und haben erst mal eine Woche gebraucht, um erstmal sich an die hiesigen Verhältnisse wieder zu gewöhnen. Wie war es bei dir?
Ich habe überhaupt nicht lang gebraucht, um mich zu gewöhnen. Also ich hatte diesen Clash, diese Umstellung überhaupt nicht empfunden, was möglicherweise daran liegt, dass ich dieses Leben hier tief verinnerlicht habe und mich also sozusagen sofort wieder da anschließen kann. Es hängt zum anderen, aber weil du Kuba sagst, war ich doch damit zusammen, dass ich das dort und meiner Frau, die mit war, ging es genauso, zwar mit viel Interesse gesehen habe und Spannung. Aber das ist schwer zu beschreiben, aber kühlen Herzens, muss ich sagen. Ich hatte ständig zu dem, was ich sehe, zu dieser ganzen Umwelt, sowohl ästhetisch als auch inhaltlich, eine tiefe Distanz. Was in Kuba, wo ich natürlich auch mal war, natürlich ganz, ganz anders war, weil Kuba als DDR-Mensch steckt einem auch noch so viel bisschen in der Seele und die Illusion, der Glaube, dass Revolution und Sozialismus auch nicht ganz so grau und präsent 20 gestylt stattfinden kann. Also man hatte als DDR-Mensch, also ich jedenfalls, und bin ich auch zu Kuba eine emotionale Beziehung.
Und das war auf jeden Fall so ein Sehnsuchtsort, also ja, meiner persönlichen Erinnerung. Also ich war erst dann wirklich weit nach der Wende in Kuba, aber es war immer so, eins der wenigen sozialistischen Länder, wenn man auf die Karte geschaut hat, was so gar nicht reingepasst hat, so optisch schon, weil alles lag ja in Osteuropa sozialistisch und dann war plötzlich so kurz vor den USA nochmal so rosa, was meistens im Geografieunterricht eingefärbt hat, und gedacht, was macht denn da die, wieso sind die sozialistisch?
Was machen die denn dort?
Genau. So war das in Erinnerung, Aber das vielleicht nochmal so als darauf wollte ich so ein bisschen hinaus, vielleicht sogar als Gemeinsamkeit, so unterschiedlich jetzt die Länder Kuba und China sind, aber in beiden Fällen könnte es so sein, ich will es jetzt nicht dir so unterstellen, dass man aber nach der Rückkehr immer denkt, aus bestimmten Gründen, ach, eigentlich leben wir doch schon in einem ganz guten Land, weil die Stimmung hierzulande, ja zumindest wer sich in bestimmten Blasen bewegt, ist ja bei einigen Menschen auch so, also hier geht es ja so abwärts und ist das nicht alles katastrophal, und zumindest die Menschen, die aus Kuba zurückgekommen sind, die wissen schon ganz genau, was sie hier haben, und ich kann mir vorstellen, dass man in China, Stichwort Meinungsfreiheit, Stichwort gesperrtes Internet, dass man da auch die Dinge hier nochmal anders wahrnimmt.
Ja, wobei diese Hinweisung brauche ich nicht, das ist, empfinde ich ja auch so. Wie du
ich weiß, es ist ein bisschen wie das Wort zum Sonntag, obwohl wir jetzt Montag haben, aber es ist trotzdem so, man muss immer die Selbstverständlichkeit manchmal aussprechen, sagen.
Ich lese das immer mal wieder, das fand ja auch auf den Corona-Demonstrationen, gab es ja auch die entsprechenden Losungen, DDR 2.0 und so, das ist sowas von dumm und ignorant und geschichtsvergessen, dass ich mich frage, was in diesen Leuten vorgeht. In China selbst habe ich das nicht so stark empfunden. Muss ich sagen, das habe ich stärker, also dieses, wie gut haben wir es hier doch, und das haben wir tatsächlich, das habe ich stärker in Kuba empfunden. Wir hatten uns ein Auto gemietet für drei, vier Tage, es war ein Riesenproblem, dafür Benzin zu bekommen, was so ein Luxusproblem war. Dann und irgendwann in Havanna sprach uns eine Frau an, und meine Frau hat so ein kleines bisschen Spanisch. Die gab uns so einen Beutel, eine Tüte, so mit trocken mit Milchpulver, meine Kinder. Und sagte, oh, ein Baby und so, und ob wir das kaufen könnten. Das gab es nur für diese, ich weiß nicht mehr, wie die heißen, diese Valuta.
Ja, Esos. Es gab
diese zweite Währung.
Es gab die zweite Währung, genau, also den kubanischen Dollar oder so hieß das, weiß ich auch nicht genau, müssen wir mal nachschauen. Ja.
Und ob wir das bezahlen können, habe ich gesagt, ja, machen wir. Und dann haben wir gesehen, dann rannte die mit 4 Tüten davor, sagte die, also wir bezahlen, und das war dann ziemlich teuer. Das wurde mir mal klar, das war für diese Frau ein Riesenproblem für ihr Kind. Vielleicht hat sie nur die Hälfte für ihr Kind genommen, mit beiden anderen Tüten weiter verkauft, an dieses Trockenmilchpulver zu kommen, was eigentlich eine Banalität ist, aber lebenswichtig, wenn du es nicht hast.
Mhm. Ja, so ähnliche Geschichten haben auch die Kollegen, die hier Störung hat Vorrang moderieren, erzählt. Also genau das nochmal einem oder denen auch bewusst geworden ist, mir damals auch und dir offenkundig auch, was Armut bedeutet. Ja. Also das speziell aus Kuba mitgenommen, aus China vielleicht mitgenommen, das ist jetzt wieder eher eine Unterstellung, aber lese ich auch zwischen den Zeilen raus. Du bist ja sehr meinungsstark. Hast du manchmal gedacht, wenn ich in Kuba leben würde, du würdest ja jetzt, warst ja nur im Urlaub, aber du würdest ja irgendwann an deine Grenzen stoßen, weil du bist ja sehr meinungsstark.
Natürlich. Zumal nach den Erfahrungen der letzten 20 Jahre, also nachdem ich gemerkt habe, nach der DDR, den größeren Teil meines Arbeitslebens, habe ich ja in diesen Bundesdeutschland zugebracht. Und jetzt nochmal zurück in Sozialismus geprägt oder ähnliche Formen, gerade so in meinem Job, das ist schwer vorstellbar.
Weil du gerade so sagst, ich kann mir vorstellen, dass du, das höre ich auch so raus, mir geht es zumindest so mit Ende 40, dass ich zunehmend so über frühe Sachen nochmal nachdenke, reflektiere, auch DDR im Übrigen. Ich habe jetzt nur 13 Jahre da gelebt, aber dir geht es wahrscheinlich auch so, ne? Dass man so überlegt, wie habe ich da gelebt. Ich überlege auch manchmal für mich, wann habe ich mich, also auch was wäre, wenn, überlege ich manchmal so, ne? Wenn die Wende nicht gekommen wäre, wo würde ich mich da so wiederfinden? Also ich kann jetzt behaupten, aber ich kann vieles behaupten, dass ich jetzt nicht bei der Staatssicherheit gelandet wäre oder so, aber ich denke, ich hätte mich in irgendeiner Form angepasst, um sozusagen so gelernter DDR-Bürger zu werden. Denkst du über sowas manchmal auch nach? Du hast ja nun lange da gelebt, wie es weitergegangen wäre.
Das Leben findet ja nicht im Konjunktiv statt. Du weißt nie, wie du gelebt hättest, wenn die Umstände anders gewesen wären, als sie sind. Also ich war um die Wendezeit herum, in der Wendezeit war ich so um die 40.
Jünger als ich jetzt auf jeden Fall.
Ja, also Midlife-Crisis, die Frage, was wird so im Leben, privat und beruflich. Beruflich schien das vorgezeichnet. Ich war die letzten Jahre stellvertretender Chefredakteur beim Filmspiegel. Ich wäre, aus Altersgründen des Chefredakteurs, ich glaube 92.
Wäre 65 gewesen, der damalige Chefredakteur. Ja. Du wärst wahrscheinlich dann Chefredakteur vom Filmspiegel geworden, also 92.
Ja. Und dass ich das nicht geworden bin, bedauere ich kein bisschen, weil ich bin eigentlich auch kein Leiser. Ich hatte mich auch nicht darum beworben, ich wurde gefragt, ich war da hingegangen, weil ich von der jungen Welt weg wollte. Dann habe ich gefragt, Chefredakteur angerufen und gefragt, na, hätt's den Zweck, dass wir uns mal unterhalten? Dann sagt er, ja, unbedingt, komm her. Und ich wollte ihn fragen, ob er einen Job als Filmkritiker für mich hat, also normaler Redakteur, Filmkritiker. Und dann sagte der, naja, du kannst ja stellvertretender Chefredakteur sein werden, und wenn ich ein paar Jahre in Rente gehe, bist du mein Nachfolger. So, wie man so sagt, wie die Jungfrau zum Kind. So machst das dann. Aber das hab ich kein bisschen niemals bereut, abgesehen von den allgemeinen Lebensumständen, die in diesem Land auch ganz andere sind. Allein, was dieses zwar in gewisser Weise banale, aber doch ganz wichtige Thema des Reisens betrifft, als in dieser Funktion hatte und hätte ich noch zunehmend Reisemöglichkeiten gehabt.
Vielleicht wärst du trotzdem nach China auch gekommen.
Vielleicht wäre ich nach China gekommen und vermutlich nach Kuba, denn in Kuba, in Havanna, gab es ein Filmfestival.
Ach.
Ein großes, alle zwei Jahre, glaube ich. Und da wäre ich als Chefredakteur vermutlich mal hingekommen, aber dann hätte ich die Zustimmung anderer Menschen gebraucht. Vermutlich hätte ich sie auch bekommen, aber ich hätte meine Frau nicht mitnehmen können. Und wenn ich jetzt dahin will, brauche ich nur die Zustimmung meiner Frau. Also das ist schon...
Ist schon ein deutlicher Unterschied. Ja. Und dir geht es ja so, dass entweder, das hat man gemerkt bei den jüngsten Berichten, die du so gemacht hast, dass man merkt, naja, entweder dass Weggefährten nicht mehr sind oder Institutionen schließen. Ich rede hier einmal von Peter Sodan, der verstorben ist und die Johannesklause, die jetzt nach Jahrzehnten geschlossen hat. Ja. Also das fand ich ganz interessant. So Peter Sodan, das wusste ich nicht, das habe ich jetzt erst durch den Artikel mitbekommen. Mhm. Also ihr wart, nee, Kollegen wart ihr nicht, aber du hast ihn kennengelernt, als er hier noch am Schauspielhaus in Erfurt war in den 60ern.
Er war junger Schauspieler und ich war noch jüngerer Bühnenarbeiter. Peter Sodan war der Einzige. Und da habe ich ihn in dem, was er dann in Halle gemacht hat, also dieses mit seinen Schauspielern, dieses neue Theater gebaut hat. Er war der einzige künstlerische Mitarbeiter des Hauses, der das Schauspielhaus wirklich schon als junger Schauspieler kannte, vom Schnürboden bis zum Heizungskeller. Was dann ja in Halle, wo er Schauspieler, was hat der Thomas Dieme kürzlich wieder erzählt, wenn dort Schauspieler Vorsprachen engagiert werden wollten, hat er oft gesagt, na, was kannst du denn außerdem, außer Schauspielerei? Also er wollte Schlosser haben und Zimmerleute und Elektriker, um dieses neue Theater zu bauen, was er auch tatsächlich geschafft hat. Nee, und ja, also Peter Sodan bin ich, das hat sich nie verloren, also wirklich auch zu Dank verpflichtet. Das hielt auch an bis zum Schluss und auch über seinen Tod hinaus, weil ich war dort junger Kulissenschieber und du hast in jeder Theatertechnik, ich nehme an, das ist heute auch nur so, ein paar Leute, die das als richtigen Beruf machen und ein paar Leute, so, wie man so sagt, verkrachte Intellektuelle oder noch nicht ganz verkracht und einer von denen war ich, also Leute, die eigentlich irgendwas anderes machen wollten. Ich bin da auch hin, weil ich mich für Theater interessiert und die Lehre geschmissen hatte, also irgendwas musste ich machen, also gehe ich Kulissen schieben. Und das war ein paar Jahre lang ein schönes Leben. Die Schauspieler haben ja schnell gemerkt, wenn du dich dafür interessierst, was sie so machen. Ich habe oft in der Gasse, auf der Seitenbühne gestanden, wenn die Vorstellung lief, da unten im Club, in der Kantine saßen, wo ihr ja nächstens irgendwann hinziehen werdet.
Ich wollte gerade sagen, also eventuell gibt es da demnächst auch wieder einen Club, weil wir ziehen dahin als Radiofahrt zum Schauspiel aus, genau.
Ja, ja, das freut mich wirklich, dass sie das Haus wieder vitalisiert wird. Ja, und das war eigentlich ein schönes Leben. Du hast dann unten in der Kantine gesessen im Club. Die Schauspieler haben sich mit dir unterhalten, was für einen 18-, 19-Jährigen auch was Schönes, was sehr Angenehmes ist. Und du konntest dort die Illusion haben, das ist alles eine große Gruppe. Die Künstler und du. Aber das stimmt natürlich nicht. Und also dann hat mir irgendwann mal so an einem Abend oder Nacht in einem Club dem Sinne nach gesagt, das ist ja prima. Wir können ja reden und quatschen und saufen und das macht auch Spaß. Aber morgen früh bin ich wieder Schauspieler auf der Probe und du stellst mir die Kulissen hin. Und wenn du so weitermachst, wird das dein Leben lang so bleiben. So, und das war nicht, will nicht sagen der Einzige, aber das war doch ein Impuls für mich, um dann in die Volkshochschule zu gehen, Abitur zu machen, zu studieren.
Oh, aber das hat ja gesessen, so eine Bemerkung, ich wollte gerade sagen. Ne? Ja, das ist ja schon deutlich.
Das hat wirklich gesessen. Und er galt ja auch als ein Mann, auch seinen Schauspielern gegenüber, der wirklich deutlich werden konnte. Also da konnte auch Schauspiel, also er war, wie man so sagt, ein harter Hund, aber ein Hund, der wirklich bellen und beißen, aber auch knuddeln und kuscheln konnte.
Ist aber interessant, es gibt das schöne Etikett, er war ein streitbarer Charakter. Ja. Weiß man, da denken die einen, okay, das Wort mit A eventuell oder schwierig, aber wie du es beschreibst, trifft es ja ganz gut. Also sicherlich kein schlechter Mensch, aber sehr direkt und damit muss man umgehen können.
Ja, damit musste man umgehen können, aber seine Erfolge, ich glaube, sein Erfolg ist zur Hälfte oder zu zwei Dritteln so. Die Schauspielerei und er als Regisseur dieser Kommissar, der hat ihn natürlich, Ehrlicher hieß der Typ.
Kommissar ich, Ehrlicher, ne? Ja. Für den Ersten in Dresden ermittelt, dann ja, in Leipzig.
Genau, ne? Der hat ihn populär gemacht, aber ich denke, wichtiger, tragender Teil seines Wirkens liegt auch außerhalb der reinen Schauspielerei, indem er dieses Theater dort aus dem Boden gestampft und verteidigt hat. Die Knurrigkeit, mit der er auftrat, auch als Kandidat für den Bundespräsidenten.
Für die Linke.
Als Kandidat war ja völlig klar.
Er war nur Zielkandidat.
Dass er nur der Zielkandidat war, aber wie er da aufgetreten hat, das hat ihm, auch wenn ich das wirklich nicht in allem geteilt habe, das hat ihm aber viel Respekt eingetragen. Und diese inzwischen der berühmte Peter-Sudan-Bibliothek.
Haben wir schon mit Sergei Lochtrum kürzlich darüber gesprochen, fand er großartig, muss auch erklären, hat im Grunde alle Bücher seit 1949, die da so rausgekommen sind, gesammelt und versucht eben das zu archivieren.
Und die auf Müllhalden lagen. Und das ist eine Fähigkeit von ihm, ich habe ihn, das ist natürlich auch schon Jahre her, da war ich noch fest, bei der TA mal in diesem Ort, ich habe den Namen vergessen, irgendwo in Sachsen-Anhalt besucht. Er hatte die Fähigkeit, Leute zu begeistern und mitzuziehen. Er hat auch den halben Ort dazu gebracht, mit ihm an dieser Bibliothek zu arbeiten. Er hat eine Scheune zur Verfügung gestellt, der Bürgermeister stand hinter ihm und hat mitgezogen. Diese Fähigkeit hatte er. So, er war kein Intellektueller, also er war sehr erdverbunden.
Das ist ja vielleicht sogar ganz sympathisch. Früher hat man dazu Volksschauspieler gesagt.
Ja, aber er war ein intelligenter Mann und sehr durchsetzungsfähig.
Gerade du, Stichwort meinungsstark, übrigens auch so eine höfliche Umschreibung für ganz schön bissig, ganz schön...
Für große Fresse.
Danke. Und das machen ja deine Kolumnen aus und ich nenne nur ein paar Stichpunkte, mir geht es aber jetzt nur um das Allgemeine, weil es wurde jetzt viel diskutiert, wir wissen noch nicht, wie es abschließend ist, Stichwort Theateraffäre hier in Erfurt, Stichwort aber auch die Südkoreanerin, die in Erfurt gelebt hat, abgeschoben wurde, dann wieder einreisen durfte, da gab es viele mediale Auseinandersetzungen von deiner Person, aber auch von Kollegen von der Thüringer Allgemeine mit der Stadtverwaltung. Ja. Und da habe ich mich gefragt, also A, hast du dich da manchmal auch selber hinterfragt, ob die andere Seite recht haben könnte? Da ging es ja so in die Richtung so, das ist schon eigentlich meinungsgetriebener, zu stark meinungsgetriebener Journalismus sinngemäß und das sei nicht mehr seriös. Das hatte ich ja, glaube ich, auch sehr angefasst. Aber führt das dann trotzdem dazu, weil bei uns führt es dazu, wenn sowas Ähnliches vorkommt, dass wir uns selber hinterfragen, führt das bei dir dazu?
Also ich nehme an, du meinst jetzt, dass die Stadtverwaltung mehrere halboffene Briefe geschrieben hat. Einen hat der Kulturbeigeordnete
Tobias Knoblich.
Dr. Tobias Knoblich an mich geschrieben. Dann gab es einen, den haben alle Dezernenten der Stadt unterschrieben. Da ging es speziell um den Kollegen Michael Keller. Und mich an alle Mitarbeiter, Angestellten der Stadtverwaltung. Also das sind mehrere tausend Menschen. Also dazu gehörte auch die Stadtwirtschaft und die Sekretärin an den Schulen. Und wenn so etwas kommt, das ist die Frage, dann setze ich mich hin, das habe ich in dem Fall auch getan, habe mir das angeschaut und habe gesagt, nein. Ich sage es jetzt bewusst so, ich habe Recht und die haben nicht Recht und der Meinung bin ich nach wie vor. Diese Theater, also diese Stadt, ich liebe diese Stadt, ich bin hier geboren, habe den größten Teil meines Lebens verbracht, aber die ist, was die Verwaltung betrifft, weitgehend seelenlos. Das ist da tatsächlich so. Das empfinde ich so. Ich bin ja nicht der Einzige. Wie gesagt, diese Südkoreanerin, die wurde in der Nacht- und Nebelaktion abgeholt und ein Flugzeug nach Seoul verfrachtet, obwohl die ist 78 oder 79, leicht dement, lebt bei ihrer Tochter und dem Schwiegersohn, die hier eine gutgehende Gaststätte betreiben. Fällt also die einzigen Kosten, die diese Frau, diese 78- und 79-jährige Frau, die Staat verursacht hat, sind die Kosten der Abschiebung. Sonst haben das alles ihre Tochter und der Schwiegersohn bezahlt.
Diese Abschiebung, die jetzt rückgängig gemacht worden ist und sie kann bleiben?
Schön, dass es so ist, dass sie der Südkoreanerin bleiben kann. Aber das hat natürlich alles damit zu tun, dass jetzt Wahlen stattfinden. Und am absurdesten finde ich das in dieser Theatergeschichte. die findet ja im Grunde auf zwei Ebenen statt. In der einen Ebene ist der Intendant und das, was im Binnenverkehr sozusagen das innerhalb des Theaters geschah. Und da muss man sicherlich nicht übertrieben sensibel, empfindlich sein, um zu sagen, dass wenn ein Satz wie geiler Arsch, geile Titten, aber singen kannst du nicht, ist auf der Probe.
Ist das so geäußert worden?
Ja.
Also es gibt ja dieses, das ist ja eben die Frage. Also,
dieser Satz ist einer der wenigen Dinge, die verifiziert sind, weil das wurde auch in dem Arbeitsgerichtsprozess wegen der gefeuerten Gleichstellungsbeauftragten, da fiel dieser Satz, er wurde zitiert und es wurde nicht widersprochen. Also das habe ich auch aus internen Quellen, die mir diesen Satz bestätigt haben, der fiel tatsächlich. So, das ist aber offensichtlich alles, was man bis jetzt weiß, unterhalb der Schwelle, wo es justiziabel wird. Und da bietet so ein Vertrag, ein Generalintendanten, ziemlich viele Möglichkeiten. Das reicht also nicht, um ihn zu feuern. Man wird viel Geld dazu bezahlen müssen. Die andere Ebene ist aber die der Stadt. Und die Stadt hat es eigentlich geschafft, in einer Mischung aus Ignoranz und, ich habe jetzt wieder die große Fresse, aus einer Mischung aus Ignoranz und Dummheit, das mehr über den Umgang der Stadt mit dem eigentlichen Problem, also dem Theater, diskutiert wird. Ich weiß nicht genau, warum sie das gemacht haben. Aber ohne diese gefeuerte Gleichstellungsbeauftragte würde das vermutlich immer noch backstage diskutiert. Das wäre nicht öffentlich. Die Stadt tut alles, um dieses Gutachten nicht veröffentlichen zu müssen. Sie erzählt uns, das ist zum Schutz der Beteiligten. Das verstehe ich, soweit es den Schutz der Opfer betrifft. Aber da denke ich, auch das kann man anonymisieren. Es gibt auch mehrere Täter wohl, aber auch das kann man anonymisieren, vermutlich indem man dem da steht, Herr X sagt zu Frau Y Folgendes. Und der erwähnte, schon mehrfach erwähnte, der glaube ich, der Wortführer, der Spiritus Rector dieser ganzen Geschichte ist, im Umgang damit, der hat gesagt, außerdem kommen in diesem Gutachten auch Mitarbeiter der Stadtverwaltung vor. Auch die müssen wir schützen. Da muss ich nur sagen, wieso haben Mitarbeiter der Stadtverwaltung und ihr Handeln, ihr Agieren in dieser Causa ein Schutzbedürfnis, ein Recht auf Schutz. Und die versuchten das offensichtlich, dieses Thema vor den Wahlen abzuräumen, vor den Oberbürgermeisterwahlen. Und es ist ihnen ganz offensichtlich nicht gelungen. Sie haben das Gegenteil erreicht. Und ich würde ziemlich hohe Wetten annehmen, dass irgendwann irgendwem dieses Gutachten zustecken wird. Und das wird irgendwann öffentlich.
Das Gutachten, muss ich sagen, ist beauftragt worden, hat eine Kanzlei erstellt. Es haben Stadtratsmitglieder Einsicht wohl bekommen, ne, die aber nicht drüber reden dürfen.
Ja.
Also ich merke selber so, es ist sehr, sehr komplex. Wir müssen auch einräumen, wir als Radio Frei haben teilweise nicht die Kapazitäten, zum Beispiel an der Thüringer Allgemeine, um da wirklich klassisch investigativ vorzugehen. Wir müssen auch der Fairness halber sagen, wir wollen demnächst und werden demnächst auch mal die Stadtseite dazu hören.
Ja, das kann gut sein.
Würdest du dich überhaupt noch auf ein Streitgespräch zum Beispiel mit Tobias Knoblich einlassen? Würdest du sagen, nee, das Tischtuch ist zerschnitten?
So ist es. Also ich glaube, zwischen Knoblich und mir geht inzwischen nichts mehr. Das glaube ich gar nicht.
Ist das so, ja?
Ja, denke ich schon, ja.
Eigentlich jetzt aber doch sehr konkret geworden. Ich wollte im Grunde darauf hinaus, so Stichwort, weil wir das auch machen, Selbstreflexion. Wir als Medium, als Radio Frei, fragen uns ganz allgemein immer wieder, machen wir unsere Aufgaben gut genug? Sind wir, also wir haben ja natürlich die journalistischen Regeln, aber ich wollte nur wissen, ob das euch auch so geht, dass man immer denkt, machen wir unseren Job eigentlich noch gut genug?
Natürlich, ja. ist das so. Es funktioniert nicht immer. Es gibt ja diesen schönen alten Spruch, viel Feind, viel eher. Das stimmt natürlich auch nicht immer. Natürlich ist das so, wenn du irgendeine Meinung vertrittst und dir kommt massiv begegnet dir so im öffentlichen Raum und auch in Mails, die man bekommt, andere Meinungen, die auch ausargumentiert sind, die nicht nur rotzen und und pöbeln und darunter auch Leute sind, die du ernst nimmst, die den anderen Zusammenhängen schon sehr respektiert hast, dann wirst du auch nachdenklich und überlegst, Mensch, was hast du da gemacht? Allerdings ist, und dann bin ich auch bereit, ist mir zwei, dreimal vor der Inszenierung, als es in Erfurt noch ein Schauspiel gab, so gegangen, als es gab vor vielen Jahren, wie gesagt, als es in Erfurt noch ein Schauspiel war, haben die das Erfurter Schauspiel, das war damals ziemlich auf den Hund gekommen, und der Dietrich Taube, hatten die einen Faust angekündigt. Und da habe ich im Vorfeld, sollte man eigentlich nicht machen, ich habe es aber trotzdem getan, und gesagt, naja, was soll denn das werden? Das ist in diesem ganzen Jammertal jetzt auch noch ein Faust, kann ja nur eine Katastrophe werden. Und dann habe ich die Premiere gesehen und dann habe ich außer, und jetzt fand das großartig, Erfurt-Verhältnisse, zu meiner eigenen Überraschung, und dann habe ich außer der Kritik auch noch eine Entschuldigung geschrieben, so, sagen, weil das ganz anders war, als ich vorher ganz sicher zu wissen glaubte.
Jetzt muss ich dich zum Schluss nochmal fragen, jetzt waren wir ja sogar ein bisschen beim Theater, letzte Frage, ist eine Filmfrage. Hast du den Film, weil viel über Sandra Hüller auch gesprochen wird, zwei Filme waren ja bei ihr, jetzt zu sehen, für die sie sehr im Gespräch war, Anatomie eines Falls und Person of Interest, hast du die Filme gesehen?
Ja. So Anatomie eines Falls fand ich normal gut gebunden an die Sandra Hüller und dem, was sie gemacht hat. Zone of Interest ist naturgemäß interessanter, spannender. Und das Interessante daran war, fand ich, also das ist natürlich großartig, wie der das macht. Also mit Hannah Arendt, die Banalität des Bösen, Staubsaugen, Radieschen zupfen, Unkraut jäten und fünf Meter weiter steht die Mauer, dieses Konzentrationslager, das nur auf der Tonspur stattfindet. Großartig. So, und dann wird das, was die künstlerische Essenz, der Gedanke des Films ist, nämlich diese Banalität, wird, denke ich, irgendwann zum Problem. Das kannst du nicht zwei Stunden lang zeigen. Das ist, ich habe es nicht gesagt, eine Stunde oder 50 Minuten spannend und bestürzend, aber irgendwann läuft sich das tot, weil die Tätigkeiten an sich, was die da spielen, die Hüller und ihr Mann, also ihr Filmmann, das ist ja wirklich banal. Das läuft sich irgendwann tot. Und das muss ich, denke ich, auch der Regisseur gesagt haben und wollte deswegen noch ein paar andere Geschichten drin haben. Ne, dieses metaphernreiche Geschichte mit dem Mädchen, das dort so ein bisschen wie
Grill. Darauf basiert es ein bisschen, die gab es wohl wirklich, habe ich gelesen, muss ich auch nicht, der hatte auch dann der Regisseur Jonathan Glazer dann den Oscar auch gewidmet, weil es wirklich ein Mädchen gab, muss man sagen, die erst vor ein paar Jahren verstorben ist, eine damals junge Polin, die eben immer so Lebensmittel für die KZ-Häftlinge versteckt hat, und das hat man mit einer Nachtsichtkamera noch zugefügt.
Ja, aber das weißt du natürlich nicht, wenn du Ich habe es gerade von dir erfahren. Und dann die Geschichte, wo der Höss dann zu diesen Beratungen fährt. Und da wollte, denke ich, besonders bei der Geschichte mit dem Mädchen, der Regisseur einerseits etwas anderes haben, um aus dieser KZ rauszugehen direkt. Und hat sich andererseits aber gesagt, glaube ich, das soll auf der gleichen ästhetischen Höhe stattfinden, wie das, was er neben der Auschwitzmauer gezeigt hat. Und das tut's aber nicht. Also mir ist so diese Geschichte Inside Familie Höss ist großartig, also großartig, weiß ich das falsche Wort, aber wirklich atemverschlagend. Großartig und toll. Zumal die Tonspur da so großartig mitspielt. Das, was dann hinten raus passiert mit dieser sehr, so sehr assoziativ, ein bisschen kryptisch erzählten Geschichte dieses Mädchens, was auch ein bisschen was so von, fand ich, von Gretel, Hänsel und Gretel im Wald hat.
Das stimmt,
ja. Wenn die dann in diesem Haus sind und noch mehr der Höss, wenn er bei der Beratung ist.
In Oranienburg.
Mit der SS-Führung. Also das fand ich dann, das fällt ab.
Ach, interessant zu hören. Habe ich nicht so empfunden, aber das ist ja immer das Interessante dann.
Weil da hat der Film mir alles gegeben, was er zu geben hatte. Genauso weitermachen, noch eine Dreiviertelstunde oder Stunde, wird es wahrscheinlich langweilig und läuft sich tot. Und dann, denke ich, wollte der Gläser irgendein etwas finden, was aber ästhetisch auch auf diesem Level ist. Und das haut meines.
Das könnte sein. Also ich weiß nur, es gibt eine Sache, ich glaube, das war, würde ich mir jetzt unterstellen, dass ihm das wichtig war, weil es gibt ja eine Gegenwartsszene auch, also wo der Film dann in die Jetztzeit springt und man das heutige, also das Museum sozusagen, den Erinnerungsort des Konzentrationslagers siehst. Und ich glaube, das war so eine Aussage, wenn ich es jetzt deuten müsste, im Deutschunterricht wäre das so, dass das uns auch heute noch alles betrifft. Deswegen würde ich ihm unterstellen, diese Szene wichtig.
Ja, die aber im Grunde banal ist.
Findest du?
Ja.
Das ist ein knallhartes Urteil.
Ja.
Echt, ja. Ich fand, das hatte im Gegenteil, aber jetzt sind wir mitten in der Diskussion, gerade den Film aus der Vergangenheit nochmal rausgehoben, also, in die Gegenwart.
Also aber ich finde, das hat so etwas Didaktisches, genau wie du sagst. Jetzt erklärt mir der Film, warum das, was er mir gezeigt hat, wichtig ist. Und ich finde, wenn du eine richtig starke Geschichte über Auschwitz machst, wenn das die Geschichte ist, wie das Böse, das abgrundtief Böse, das unvorstellbar Böse, am Ende auf Banalitäten basiert, wie die Leute, die das tun, Höss, Auschwitz-Kommandant, keine Monster sind, sondern Menschen, die ganz kleine, fast hätte ich gesagt, normal, das ist falsch, kleine Spießer sind. Und die aber verantwortlich sind für dieses Böse, für dieses Unvorstellbare, was da geschah. Dann muss mir niemand erklären, dass das auch heute eine Bedeutung hat, finde ich.
Aber vielleicht haben wir zu sehr die Perspektive schon des Wissenden viel drüber gelesen und was du sagst, zu didaktisch. Vielleicht, da kann man sich jetzt auch wieder drüber streiten, da gibt es auch welche, die sagen es nicht so, aber vielleicht ist es dann auch schon für die nächsten, für die jüngeren Generationen mitgedacht. Genau das, die eben noch nicht so diese.
Ja, möglicherweise, aber eine Generation, die mit diesem ganzen Komplex, man muss ja sagen, das gibt es ja, also nicht die ganze Generation, aber viele junge Menschen, die mit Nationalsozialismus, Hitler, Drittes Reich, Holocaust nicht oder nicht viel anfangen können. Jemand, der also dieses Wissen nicht im Hinterkopf hat, der kommt mit diesem Film, wo ja das Grauen nur über die Tonspur erzählt wird, überhaupt nicht klar.
Das war übrigens die Kritik in einer Veranstaltung im Kinoclub von Erinnerungsort Topf und Söhne. Da gab es die Kritik, dass im Gegenteil, weil ich jetzt gerade gesagt habe, das muss die jüngere Generation erreichen, da war die Kritik zumindest von jemandem, dass da wiederum zu wenig Information ist, dass wenn man nicht die Vorbildung hat, das für junge Leute wiederum nicht funktioniert.
Das ist also für junge Leute, die sich kein bisschen damit beschäftigt haben, die mit Auschwitz überhaupt nichts verbinden, funktioniert der Film einfach nicht. Dann ist es einfach ein banaler Chef von einem Lager, das nebenan ist mit seiner Tussi, die da so ihren spießigen, langweiligen Alltag leben. Ne? So wort, was soll's. Ja, also dieser Film seine Wirkung, wirklich seine überwältigende Wirkung entfalten kann, setzt voraus, dass der Mensch, der da zieht, weiß, was Auschwitz ist. Und das in dem Fall nicht nochmal erklärt bekommen muss.
Das stimmt. Dazu letzter Gedanke, sonst machen wir da wieder ein Thema auf. Ist auch ein interessantes Thema, weil wir das letztens auch mal gefragt hatten. Wir hatten hier Leute da von der politischen Bildungsarbeit. Ich finde trotzdem, dass man heute, und das ist vielleicht zum Beispiel ein Film wie Zone of Interest macht das, ein Versuch, dass man Erinnerungskultur irgendwie anders gestalten muss. Also irgendwie näher an nächste Generationen ran. Dass es nicht mehr ausreicht, was wir noch kennen, der berühmte Wandertag ins Konzentrationslager Buchenwald, sondern dass man anders irgendwie Geschichte greifbar machen muss, um auf Gefahren hinzuweisen, ohne wiederum zu didaktisch zu sein, zu moralisieren, sondern dass die Erkenntnis selber kommt. Und vielleicht ist da mit diesem Film erster Schritt gemacht.
Das wird so sein müssen, denn es dauert nicht mehr lange, dann ist der letzte, wie nennt man das?
Zeitzeuge.
Der letzte lebendige Zusammenhang. Dann gibt es niemanden mehr oder immer weniger Leute, der noch jemanden kannte, der das erlebt hat. Also wenn selbst diese Brücke der Generationen weg ist, also es dauert noch eine Weile, wenn niemand mehr lebt, der jemanden kannte, der das noch erlebt hat.
Muss man einen anderen Zugang finden.
Ja, und dann wird irgendwann, das lässt sich nicht verhindern, nur das kann nicht jetzt sein und nicht in den nächsten 20, 40, 50 Jahren, aber irgendwann, das ist zwangsläufig, aber das werden wir nicht mehr erleben, wird Auschwitz und ein Holocaust, alles was damit zusammenhängt, komplett historisiert sein. Das wird irgendwann für Menschen vermutlich mal das sein, was die Hexenprozesse für uns sind. Wie die Welt dann beschaffen sein wird.
Wissen wir nicht. Ja. Normalerweise, das steht ja auch mal so auf so einem Zettel drauf, da sind wir wieder bei dem Ringschluss. Mhm. Eigentlich, ich hatte vorhin gesagt, mit Erdbeeren pflücken wieder hin und irgendwie so ein sie ging in den Sonderuntergang oder so. Ja. Das ist jetzt uns nicht ganz gelungen, aber es vielleicht auch ganz gut mit einem Fragezeichen so ein bisschen zu enden, weil das ein interessanter Gedanke auf jeden Fall ist. Henrik Goldberg, vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke dir, Rainer Tugge.